Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, wir wollen heute wieder weitermachen mit dem Philipperbrief und heute wollen wir uns die Verse 12 bis 18 anschauen, im ersten Kapitel. Das Thema der Predigt lautet: Das Evangelium ist nicht gebunden. Und wir haben heute drei Punkte. Erstens: Das Evangelium ist nicht gebunden, weil Gott keine Fehler macht. Das sind die Verse 12 und 13. Der zweite Punkt: Das Evangelium ist nicht gebunden, weil wir uns vor anderen Menschen nicht zu fürchten brauchen. Das ist Vers 14. Und der dritte Punkt: Das Evangelium ist nicht gebunden, weil es nicht abhängig ist von menschlichen Motiven. Das sind die Verse 15 bis 18. Und zuerst einmal wollen wir den ganzen Abschnitt gemeinsam lesen. Philipper 1, die Verse 12 bis 18. Wir hören das Wort Gottes. Ich will aber, Brüder, dass ihr wisst, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat, so dass im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Und dass die meisten der Brüder im Herrn durch meine Fesseln ermutigt, es desto kühner wagen, das Wort zu reden ohne Furcht. Einige verkündigen zwar Christus aus Neid und Streitsucht, andere aber aus guter Gesinnung. Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des Evangeliums eingesetzt bin. Die anderen verkündigen den Christus aus Selbstsucht. Nicht lauter, indem sie beabsichtigen, meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken. Aber was tut es? Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Ja, ich werde mich auch weiterhin freuen. Liebe Gemeinde, kommen wir gleich zum ersten Punkt. Gott macht keine Fehler, die Verse 12 und 13. Wir können uns ja die Frage stellen, stimmt das wirklich? Macht Gott wirklich keine Fehler? Wir müssen uns mal versuchen, uns in die Situation der Philipper hineinzuversetzen. In Vers 29, das ist jetzt nicht mal unser Abschnitt, aber ich lese ihn trotzdem mal, Vers 29, da schreibt Paulus an die Philipper: Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben. Also die Gnade, an Christus zu glauben, das haben alle Christen gemeinsam. Wir alle dürfen an Christus glauben, das ist Gnade. Aber Paulus schreibt weiter: Euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch für ihn zu leiden. Das ist die Situation der Philipper. Sie müssen leiden, sie werden verfolgt. Man kann sich jetzt vorstellen, dass sie sich sehr viele Fragen stellen. Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Wie sollen wir unseren Glauben leben, wenn wir verfolgt werden? Haben wir eigentlich genug Kraft dafür? Werden wir bis zum Ende durchhalten? Oder werden wir nicht doch versagen? Werden wir vielleicht scheitern? Werden wir nachgeben? Werden wir Kompromisse machen? Aber als wäre das nicht schon alles schwierig genug, ist es noch komplizierter. Ausgerechnet Paulus muss im Gefängnis sein. Und wir müssen uns klar machen, wie eng die Beziehung zwischen den Philippern und Paulus war. Das hat mit der Geschichte der Philipper zu tun. Paulus hat diese Gemeinde gegründet. Es fing an mit einer Frau, mit Lydia, in Apostelgeschichte 16. Sie war eine Purpurhändlerin, eine Geschäftsfrau. Und sie ist durch Paulus zum Glauben gekommen. Also genau genommen ist sie natürlich durch Gott zum Glauben gekommen. Der Herr tat ihr das Herz auf. Aber Paulus war es, der ihr das Evangelium verkündigt hat. Und es ist interessant, die Geschichte der Philipper begann eigentlich im Gefängnis. Es war der Gefängniswärter, der mit seiner Familie zum Glauben kam. Und auch sie sind dadurch zum Glauben gekommen, dass Paulus ihnen das Evangelium verkündigt hat. Wir sehen das auch am Ende des Briefes, dass die Philipper Paulus was geschickt hatten, eine Spende. Paulus bedankt sich ausdrücklich dafür. Man kann sich jetzt vorstellen, dass die Philipper auch viele Fragen über Paulus haben. Wie geht's dem Paulus eigentlich? Kommt er nochmal raus aus dem Gefängnis? Können wir auf einen Freispruch hoffen? Oder müssen wir damit rechnen, dass er hingerichtet wird? Werden wir ihn nochmal sehen? Und davon abgesehen stellt sich noch eine ganz andere Frage. Wie kann das Evangelium unter diesen schwierigen Umständen überhaupt noch verbreitet werden? Gerade da Paulus jetzt im Gefängnis sitzt. Ihm sind doch die Hände gebunden, er kann doch gar nichts mehr machen. Was können wir machen? Stell dir vor, du wärst heute im Gefängnis. Du könntest dich nicht frei bewegen und du wärst gefesselt. Dann hättest du heute nicht in den Gottesdienst kommen können. Wenn ich im Gefängnis jetzt wäre, dann hätte ich diese Predigt hier nicht halten können. Und wenn man im Gefängnis ist, wie soll man das Evangelium weiterbringen können? Wie soll denn Paulus seinen Auftrag ausfüllen können? Paulus sagt in Vers 7, dass er eingesetzt ist, das Evangelium zu bekräftigen und es zu verteidigen. Ja, wie soll er das denn machen, wenn er im Gefängnis ist, wenn er gefesselt ist? Naja, und vielleicht stirbt Paulus ja auch demnächst. Vielleicht wird er hingerichtet. Wie soll es denn eigentlich weitergehen? Vielleicht scheitert ja auch der ganze Auftrag. Vielleicht gibt es am Ende ja kein Happy End. Und vielleicht, ja, wer weiß das schon, vielleicht werden alle Christen aussterben. Das kann doch sein, oder? Die Lage ist sehr schwierig und die Philipper haben sehr viele Fragen. Und in diese Situation hinein schreibt Paulus jetzt diesen Brief. Wir haben das beim letzten Mal gehört, in Versen 3 bis 11 schreibt Paulus, dass er für die Philipper betet. Er sagt, ich bete für euch. Und er hat ihnen sogar gesagt, für was er für sie betet. Ja, und jetzt kommt etwas sehr Überraschendes eigentlich. Man hätte ja denken können, dass Paulus jetzt schreibt, liebe Philipper, ich bete für euch. Übrigens vielen Dank für eure Spende. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, warum ich hier im Gefängnis sitze. Ich kann mir das auch nicht erklären. Ich weiß auch nicht, wie es mit mir weitergeht. Ich weiß nicht, wie ich meinen Auftrag erfüllen kann. Und ich weiß, dass ihr sehr viele Fragen habt, aber ich kann euch keine Antworten geben. Nein, Paulus schreibt etwas anderes in Vers 12. Liebe Brüder, ich will aber, dass ihr erkennt, wie das, was mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Das ist doch erstaunlich, oder? Zur Förderung des Evangeliums? Also Paulus sagt ja nicht nur, naja, dass ich jetzt im Gefängnis bin, das hat dem Evangelium nicht geschadet. Er sagt sogar, das dient zur Förderung des Evangeliums. Das hat das Evangelium sogar vorangebracht. Man stellt sich natürlich jetzt die Frage, warum? Wie kann das denn sein, wenn Paulus im Gefängnis ist? Und Paulus erklärt es in Vers 13, sodass im ganzen Prätorium und bei allen anderen bekannt geworden ist, dass ich um des Christus willen gefesselt bin. Also bei diesem Prätorium, da geht es letztendlich um die Soldaten, die Aufgabe haben, die Gefangenen zu bewachen. Und jetzt stell dir mal vor, du bist so ein Soldat. Stell dir vor, du arbeitest dort und du hast eben die Aufgabe, die Gefangenen zu bewachen. Und jetzt stell dir mal vor, du hast den ganzen Tag mit Verbrechern zu tun. Mit Mördern, mit Räubern, mit Gewalttätern, mit Lügnern, mit Verrätern. Und dann kommt plötzlich dieser Paulus. Da sagt ein Kollege zu dir, wir haben einen neuen Gefangenen. Und du fragst ihn, ja, was ist mit ihm? Was hat er verbrochen? Hat er jemanden umgebracht? Und dein Kollege sagt, nein, dieser Paulus verkündigt etwas von einem Jesus. Was würdest du dann denken als Soldat? Du würdest wahrscheinlich sagen, ja und? Warum wird er deswegen eingesperrt? Was hat er denn verbrochen? Was hat er denn angestellt? Und dein Kollege sagt, nee, das ist es eigentlich. Er wird hier festgehalten, weil er von einem Jesus verkündet. Man kann sich vorstellen, dass die Soldaten viel darüber diskutiert haben. Man kann sich vorstellen, wie sehr sich das ausgebreitet hat. Nicht nur bei den Soldaten, Paulus sagt ja sogar, bei allen anderen oder bei allen übrigen. Also es muss schon wirklich eine gewaltige Menge gewesen sein. Und Paulus merkt jetzt, dass das ein unglaublich genialer Schachzug ist, den Gott hier gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr Schach spielt, ob ihr das kennt. Ihr spielt gegen jemanden und der andere macht einen Schachzug und ihr denkt, oh, das war mein schlechter Zug. Da hat er aber nicht aufgepasst, da hat er jetzt die Dame nicht geschützt. Und du machst deinen Zug und du merkst erst im Nachhinein, dieser Schachzug war richtig hammergenial. Und genau das denkt Paulus hier auch. Dass ich im Gefängnis bin, das ist einfach nur genial. Was Besseres könnte eigentlich gar nicht passieren. Denn jetzt werden so viele Leute mit dem Evangelium erreicht, die hätte ich wahrscheinlich außerhalb des Gefängnisses nicht erreichen können. Und deswegen möchte Paulus, dass die Philipper das mitkriegen. Deswegen sagt er ihnen das. Er sagt, hier, Gott macht keine Fehler. Dass ich im Gefängnis bin, das hat einen Sinn. Das ist nicht nur eine Aufwärmrunde, sondern gerade dadurch, dass ich im Gefängnis bin, gerade dadurch wird das Evangelium verbreitet. Deswegen, liebe Philipper, lasst euch nicht vom Äußeren blenden, sondern vertraut darauf, dass Gott keine Fehler macht. Wir sehen das auch beim Alten Testament, bei Josef. Josef wurde von seinen Brüdern als Sklave verkauft. Und dann kam er auch ins Gefängnis. Und dann brach auch noch eine Hungersnot aus. Aber auch hier, Gott macht keine Fehler. Josef wurde dann zum zweitmächtigsten Mann in Ägypten und Gott gebrauchte dann den Josef, die Hungersnot zu bekämpfen. So kann Paulus auch schreiben an die Römer: Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Ja, das klingt jetzt alles schon sehr gut und Paulus setzt jetzt noch einen drauf. In Vers 14, und das ist unser zweiter Punkt, wir brauchen uns nicht vor anderen Menschen zu fürchten. Paulus schreibt dann nämlich noch, dass die Christen ermutigt wurden, das Evangelium öffentlich und mutig zu verkündigen. Es ist übrigens interessant, wer da ermutigt wurde. Paulus schreibt nicht, ja, da gibt es ein paar Christen, die wurden ermutigt. Er sagt auch nicht, da wurden viele Christen ermutigt. Er schreibt, die meisten wurden von ihnen ermutigt, das Evangelium zu verkündigen, ohne Furcht, weil ich im Gefängnis sitze. Wir können daran denken, was Paulus mal an Timotheus geschrieben hat, dass Gott uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben hat, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wir können auch an das denken, was Jesus mal gesagt hat. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, aber die Seele nicht töten können. Fürchtet vielmehr den, der Seele und Leib verderben kann in der Hölle. Menschen können uns umbringen, aber sie können uns nicht in die Hölle bringen. Gott kann das. Und deswegen sollen wir Gott fürchten. Ja, das klingt jetzt so, wenn man sich das jetzt so anhört, könnte man jetzt meinen, das klingt jetzt so, als wenn Paulus sagen würde, eigentlich ist alles super. Ich bin im Gefängnis und eigentlich ist alles perfekt. Das könnte man zumindest meinen. Gibt es überhaupt nichts Schlechtes? Gibt es überhaupt nichts Negatives? Es gibt einen Punkt, den Paulus uns nicht verschweigt. Paulus ist keiner, der einfach alles schön redet. Paulus ist sehr ehrlich, sehr realistisch und sehr nüchtern. Und das ist unser dritter Punkt. Das Evangelium ist nicht abhängig von menschlichen Motiven. Das sind die Verse 15 bis 18. Paulus fängt nämlich an in Vers 15. Einige verkündigen den Christus aus Neid und aus Streitsucht. Also etwas, was ohne Frage sehr, sehr schlimm, was sehr schlecht ist. Und Paulus führt das dann noch weiter aus in Vers 16. Sie verkündigen aus Selbstsucht, nicht lauter, und sie wollen dem Paulus sogar noch schaden. Und in Vers 18 schreibt er dann, dass sie es nur zum Vorwand tun. Und jetzt können wir gleich mal ins zweite Kapitel springen. Zweites Kapitel, Vers 3, da sagt Paulus, tut nichts aus Selbstsucht. Tut nichts aus Selbstsucht oder nicht dem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auch auf das des anderen. Habt diese Gesinnung in euch, die auch Christus ihr auch in Jesus Christus war. Und diese Gruppe macht genau das Gegenteil. Sogar wortwörtlich in Philipper 2, Vers 3 tut nichts aus Selbstsucht. Und ganz genau das macht diese Gruppe. Sie verkündigen aus Selbstsucht. Also klarer könnte der Gegensatz eigentlich nicht sein. Wir haben doch hier eigentlich ein Musterbeispiel, wie es nicht sein sollte, oder? Und dann kommt noch dieser Kontrast. Also auf der einen Seite die Bösen, nenne ich sie jetzt mal, die die bösen Motive haben. Und auf der anderen Seite die, die die guten Motive haben. Vers 15, die, die aus guter Gesinnung verkündigen, die eine gute Motivation haben, die eine gute Einstellung haben und aus Liebe. Wir können uns jetzt die Frage stellen, was lernen wir jetzt daraus? Was bringt uns diese Information? Wir können uns daran erinnern, was Petrus geschrieben hat in seinem ersten Brief. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen aber gibt er Gnade. Wir können uns jetzt klar machen, wie wichtig die Demut ist. Wir könnten uns sogar klar machen, dass man ganz ohne jede Demut gar kein Christ sein kann. Denn der Glaube an das Evangelium setzt eine gewisse Demut voraus. Wenn ich daran glaube, dass ich selbst ein Sünder bin, dass ich selbst böse bin, dass meine Gedanken böse sind, dass meine Worte böse sind, dass meine Taten böse sind, wenn ich daran glaube, dass ich vor Gott nicht bestehen kann, weil ich eben so böse bin, wenn ich glaube, dass Jesus für meine Sünden sterben musste, weil nur so der Zorn Gottes besänftigt werden konnte, wenn ich das alles wirklich glaube, brauche ich natürlich eine gewisse Demut. Denn das Evangelium demütigt uns. Es demütigt unseren Stolz, unsere Arroganz, unseren Hochmut, unsere Selbstüberschätzung, unseren Dickkopf, unser Ego. Paulus schreibt an die Epheser, Epheser 2, Vers 8, denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Oder Römer 3, da schreibt Paulus über die Rechtfertigung, allein durch den Glauben. Und dann schreibt er, wo bleibt nun das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Und wenn man sich rühmen will, schreibt Paulus an die Korinther, dann rühme man sich des Herrn, sonst niemandem. Also wir können uns jetzt klar machen, wie wichtig die Demut ist, dass man Demut braucht, dass man ganz ohne Demut gar kein Christ sein kann. Wir könnten sogar sagen, dass eine gewisse Mindestdemut sogar heilsnotwendig ist. Das ist alles sehr wichtig, aber Paulus geht es in diesem Abschnitt um etwas anderes. Und das schreibt er in Vers 18. Da schreibt er nämlich, was tut es? Also was soll's? Sehr erstaunlich. Man würde jetzt erwarten, dass Paulus Kritik äußert. Das macht er auch in Kapitel 2, Vers 3, aber hier macht er es nicht. Er sagt, ja, was soll's? So nach dem Motto, es gibt Schlimmeres. Ich bin jetzt nicht begeistert, aber es gibt Schlimmeres. Obwohl, er sagt ja sogar dann, Ende von Vers 18, darüber freue ich mich. Ich freue mich darüber und ich werde mich weiterhin freuen. Ist doch erstaunlich, oder? Paulus freut sich sogar darüber. Also da sind Leute, die wollen dem Paulus schaden, die machen das aus Selbstsucht. Und was macht Paulus? Er freut sich. Und Paulus sagt uns auch den Grund. Wir müssen also jetzt nicht raten, warum um alles in der Welt freut er sich darüber. Ist er ein bisschen verrückt oder warum freut er sich jetzt? Paulus schreibt das auch in Vers 18. Jedenfalls wird auf alle Weise, sei es zum Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Das ist hochinteressant, wenn wir uns Vers 15 nochmal anschauen. Einige verkünden den Christus aus Neid und aus Streitsucht, die anderen aus guter Gesinnung. Und dann Vers 16 und 17, die einen aus Liebe, die anderen aus Selbstsucht. Sie verkündigen alle den Christus. Das heißt also, diese Gruppe, die diese böse Gesinnung hat, diese negative Einstellung, verkündet trotzdem den Christus. Da sind zwei Gruppen, die völlig unterschiedlich sind. Und man könnte meinen, dass sie eigentlich nichts gemeinsam haben. Trotzdem, beide verkündigen denselben Christus. Beide verkündigen dieselbe Botschaft. Das ist doch echt erstaunlich, oder? Man könnte sich jetzt andere Situationen anschauen, zum Beispiel bei den Galatern. Bei den Galatern sieht das ein bisschen anders aus. Da muss sich Paulus mit einem falschen Evangelium auseinandersetzen. Und da sagt Paulus, Selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen, außer dem, was ich euch verkündigt habe, der sei verflucht. Also nicht, ja, was soll's, ist nicht so schlimm, sondern Paulus ist knallhart, der sei verflucht. Und er sagt dann sogar zu den Irrlehrern, die sagen, dass man sich beschneiden soll, da sagt er sogar, meinetwegen können die sich auch gleich selbst verschneiden lassen. Die können sich meinetwegen gerne verstümmeln lassen. Die können sich meinetwegen auch kastrieren lassen. Also Paulus ist unglaublich krass, unglaublich heftig. Denken wir an die Situation bei den Kolossern. Da muss Paulus davor warnen, dass man Engel nicht verehren soll, dass man Speisen nicht verbieten soll. Denken wir an die Korinther, wo manche sagen, dass es keine Auferstehung gibt. Denken wir an den Titusbrief, wo Paulus sagt, dass man sich nicht in Geschlechtsregistern verlieren soll. Alles das trifft in unserem Abschnitt nicht zu. Es gibt zwar manche, die haben schlechte Motive, aber trotzdem verkündigen sie den Christus. Also das Problem sind hier nicht die Irrlehren, die hier verkündigt werden, sondern das Problem ist hier wirklich nur die innere Einstellung. Und obwohl diese beiden Gruppen so völlig gegensätzlich sind, beide verkündigen die Wahrheit. Und darüber freut sich Paulus. Die Menschen kommen dadurch zum Glauben, indem sie das Evangelium, das Wort Gottes hören. Sogar unabhängig davon, was der Verkündiger für eine Einstellung zum Evangelium hat. Das heißt, für die Verkündigung des Evangeliums an und für sich ist es völlig egal, ob der Verkündiger, wie sich der Verkündiger selbst dazu hält, ob er selbst daran glaubt oder nicht. Menschen kommen dadurch zum Glauben, wenn der Heilige Geist den Glauben schenkt und wenn das Wort verkündigt wird. Das Wort, die frohe Botschaft. Und wieder können wir uns die Frage stellen, was lernen wir jetzt daraus? Paulus schreibt hier an Timotheus an einer Stelle, die ganze Schrift ist von Gottes Geist eingegeben, nützlich zur Belehrung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Was lernen wir jetzt von diesem Abschnitt? Dieser Abschnitt kann für uns eine Ermutigung sein, aber eben auch eine Ermahnung. Die Ermutigung ist die, selbst wenn jemand eine denkbar böse Motivation hat, selbst dann kann es sein, dass er Christus verkündigt und dass dadurch sogar Leute zum Glauben kommen. Es gibt eine Begebenheit darüber. Da war ein Professor, der wollte seine Studenten vom Evangelium abschrecken. Also der wollte, dass seine Studenten nicht an das Evangelium glauben. Und er hat sich Gedanken gemacht, wie kann ich das am besten erreichen? Wie kann ich meine Studenten so sehr davon abschrecken, dass sie auf gar keinen Fall daran glauben werden? Und der Professor hat dann in einer Vorlesung eine Predigt vorgelesen. Er hat einfach eine Predigt vorgelesen, und zwar die Predigt von Jonathan Edwards. Sünder in der Hand eines zornigen Gottes. Und der Professor hat sich gesagt, ich lese jetzt diese Predigt vor und die Studenten werden dann sicherlich angeekelt sein und sie werden den Kopf schütteln. Aber als der Professor das vorgelesen hatte, ist dadurch ein Student zum Glauben gekommen. Der hat das gehört und hat sich gesagt, Sünder, zorniger Gott, und der Heilige Geist hat diesen Studenten den Glauben geschenkt. Insofern ist es eine Ermutigung, aber es ist auch eine Ermahnung, dass wir uns nicht nur auf unsere Motivation verlassen sollen. Ich habe schon gesagt, natürlich ist die innere Einstellung wichtig. Natürlich ist es wichtig, dass wir demütig sind. Der Hebräerbriefschreiber sagt es an einer Stelle. Ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Und Paulus schreibt es im 13. Kapitel im 1. Korintherbrief. Selbst wenn ich all meinen Besitz verkaufe, selbst wenn ich meinen Körper hingebe, wenn ich keine Liebe habe, dann bringt mir das gar nichts. Denn das können ja auch Nichtchristen machen. Nichtchristen könnten theoretisch ihren ganzen Besitz verkaufen und es den Armen geben. Auch Nichtchristen können Spenden geben. Aber es bringt ihnen nichts, weil sie es nicht aus Glauben tun. Und wer den Glauben nicht hat, der kann eigentlich auch kein gutes Werk tun. Er kann natürlich die Handlung ausführen, aber er hat niemals die richtige innere Einstellung. Damit etwas ein gutes Werk ist, muss immer beides vorhanden sein. Wir müssen es aus der richtigen Herzenshaltung machen und wir müssen es richtig tun. Wir müssen die richtige Handlung ausführen. Das heißt, wir brauchen einerseits die richtige Herzenshaltung, aber auf der anderen Seite müssen wir auch unser Handwerkszeug beherrschen. Man könnte jetzt alle möglichen Berufe aufzählen, wo das wichtig ist, dass es nicht nur daran liegt, dass man die richtige Einstellung hat, sondern dass man eben sein Handwerkszeug beherrscht. Nehmen wir mal ein Beispiel. Da ist eine Person, die am Herzen operiert werden muss. Und ich habe den Wunsch, dass die Person wieder gesund wird, dass die Person nicht stirbt und dass die Person weiterleben kann. Und ich wäre bereit, für diese Person alles zu geben. Ich wäre sogar bereit, für diese Person zu sterben. Dann wäre das ohne Frage eine gute Motivation. Trotzdem wäre es nicht gut, wenn ich diese Person nun operieren würde. Es wäre deswegen schlecht, weil ich keine Ahnung habe, wie man eine Herzoperation macht. Obwohl ich wirklich eine gute innere Einstellung habe, aber ich habe keine Ahnung, wie das geht. Und das würde dann wahrscheinlich dazu führen, dass diese Person sterben würde. Das wäre dann keine böse Absicht von mir. Das wäre dann einfach meine Unfähigkeit. Ich könnte es einfach nicht besser. Und das heißt, in diesem Fall könnte es sogar besser sein, wenn es einen Arzt gibt, der Ahnung davon hat, wie das geht, der darauf spezialisiert ist, der sein Handwerkszeug wirklich beherrscht, der aber vielleicht eine falsche innere Einstellung hat. Also der zum Beispiel sagt, ach, mir ist das eigentlich egal, ob die Person jetzt stirbt oder nicht, ich mache es einfach wegen dem Geld. Ich mache es dafür, weil ich bezahlt werde, ich gebe mir natürlich Mühe, ich werde bezahlt dafür, aber eigentlich ist mir das egal. Und dann kann es sein, dass diese Person von diesem Arzt operiert wird und dass es dann besser ist, als wenn ich das machen würde. Man könnte das jetzt für alle anderen möglichen Berufe aufzählen, aber das gilt umso mehr für das Evangelium auch. Wir sollen das Evangelium verkündigen, wir sollen es verteidigen und wir sollen es natürlich mit der richtigen Einstellung machen. Natürlich sollen wir unsere Nächsten lieben. Jesus sagt sogar, dass wir unsere Feinde lieben sollen. Wir sollen die segnen, die uns verfluchen. Wir sollen denen Gutes tun, die uns hassen. Wir sollen für die beten, die uns verfluchen. Und Paulus sagt sogar, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, die größte aber von ihnen ist die Liebe. Und das ist alles wichtig, das kann man alles nicht genug betonen, aber wir sollen eben auch das Wort verkündigen, nicht mehr und nicht weniger als das Wort. Paulus schreibt an Timotheus, verkündige das Wort, sei bereit zu gelegener und zu ungelegener Zeit. Überführe, weise zurecht, ermahne und ermutige in aller Geduld und in der Lehre. Und Paulus selbst kann in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus sagen, ich habe euch nichts verschwiegen, denn ich habe euch den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt. Und darin soll uns Paulus ein Vorbild sein. Wir sollen nicht mehr verkündigen als das, was in der Bibel steht, aber wir sollen auch nicht weniger verkündigen als das, was in der Bibel steht. Nehmen wir ein Beispiel, machen wir es konkret. Nehmen wir an, ich möchte meinen Auftrag jetzt ausführen, ich möchte über das Evangelium reden und ich habe mit einem Nichtchristen zu tun. Und ich möchte wirklich, dass dieser Nichtchrist zum Glauben kommt. Und ich liebe diesen Menschen wirklich. Und ich versuche ihm jetzt das Evangelium zu verkündigen und er stellt mir jetzt eine Frage. Er sagt jetzt zu mir, ja, aber wie ist das eigentlich mit Homosexualität? Was sagt eigentlich die Bibel dazu? Willst du sagen, dass das eine Sünde ist? Und jetzt kann es sein, dass ich mir sage, ich möchte unbedingt, dass dieser Mensch zum Glauben kommt. Und jetzt kann es sein, dass ich die Motivation habe, dass ich ihn nicht abschrecken möchte. Dass ich nicht will, dass er weggeht. Dass ich nicht will, dass er nicht mehr auf das Evangelium hört. Jetzt ist die Frage, wie soll ich mich verhalten? Also ich habe wirklich die innere Einstellung, ich möchte, dass er zum Glauben kommt. Ich liebe diesen Menschen. Aber wie soll ich mich jetzt verhalten? Dann würden viele Christen sagen, natürlich darf man nicht lügen, wir müssen natürlich die Wahrheit sagen. Aber man könnte doch jetzt ein bisschen vom Thema ablenken, oder? Ich könnte doch jetzt sagen, ich verweise einfach auf Christus und so ein komisches, unangenehmes Thema, das lasse ich dann einfach weg. Wenn wir das machen, dann verkündigen wir nicht das Wort, so wie Gott es uns gesagt hat. Nehmen wir auch hier wieder ein Beispiel. Stell dir vor, dein Auto geht kaputt. Und nichts geht mehr. Du kannst dein Auto nicht mehr benutzen. Du hast einen sehr guten Freund, der bereit ist, dein Auto zu reparieren. Und der Freund, der mag dich wirklich und der sagt zu dir, hier, ich mache das kostenlos. Ist kein Problem, ich habe eine Werkstatt, ich kümmere mich drum. Und jetzt nehmen wir an, einen Tag später gehst du zu der Werkstatt und du merkst, ja, eigentlich alles super, alles repariert, bis auf eine Ausnahme. Die Bremsen gehen nicht. Er hat die Bremsen nicht repariert. Und Ja, du kannst das Auto eigentlich nicht benutzen. Also du kannst schon damit fahren, aber du kannst halt nicht bremsen. Das heißt, spätestens wenn eine rote Ampel kommt, hast du ein Problem. Das heißt, dieser Freund, der mag vielleicht die besten Motive haben. Der mag das vielleicht vergessen haben oder was auch immer, aber man kann nicht sagen, dass der Auftrag wirklich erfüllt wurde. Es fehlt etwas. Und das ist ein Problem. Und so ist es auch mit dem Evangelium. Wenn wir das Evangelium verkündigen, dann reicht es nicht nur aus, zu sagen, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Ich muss natürlich auch darauf eingehen, was diese Sünden hier sind. Ich muss erklären, was Sünde überhaupt bedeutet. Denn wenn ich das nicht mache, dann versteht der Nichtchrist vielleicht gar nicht, was Sünde eigentlich heißt und warum Jesus für unsere Sünden sterben musste. Kommen wir wieder auf unser Beispiel zurück. Nehmen wir an, ich sage jetzt zu diesem Nichtchristen ganz ehrlich die Wahrheit. Ich sage jetzt zu ihm, pass auf, von der Bibel ist das klar, Homosexualität ist Sünde, die Bibel verurteilt das ganz klar, aber Jesus ist auch dafür am Kreuz gestorben. Und jetzt nehmen wir mal an, dieser Nichtchrist wird wirklich dadurch abgeschreckt. Also er sagt zu mir, mit so einem Gott möchte ich nichts zu tun haben, so ein fundamentalistischer, intoleranter Glaube. Nee, das war's, tschüss. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe keinen Kontakt mehr zu ihm und ich lese dann, dass er zum Buddhismus konvertiert oder was auch immer. Da muss man sich die Frage stellen, hat Gott einen Fehler gemacht? Und ich sage bewusst, hat Gott einen Fehler gemacht? Denn ich habe ja Gottes Wort verkündigt. War es ein Fehler, dass Gott das offenbart hat? Denn es kann ja sein, dass der Nichtchrist dadurch verloren geht. Nein, wir haben gehört in unserem ersten Punkt, Gott macht keine Fehler. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit für die, die verloren gehen. Für die, die verloren gehen, für die ist das absoluter Schwachsinn. Für die ist das ein Anstoß. Die ärgern sich darüber, wenn wir ihnen das sagen. Aber für uns, die wir gerettet werden, für uns ist es Gottes Kraft. Der Fehler liegt dann also nicht bei Gott, wenn wir das Wort verkündigen, wenn wir unseren Auftrag erfüllen. Deswegen können wir Gottes Wort auch vertrauen. Ich habe schon vorgelesen, 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingehaucht, alle Schrift. Und deswegen sollten wir uns auch nicht für das Wort Gottes schämen. Und deswegen dürfen wir auch das Wort Gottes nicht an die Bedürfnisse der Nichtchristen anpassen. Selbst wenn man ehrenwerte Motive hat, selbst wenn man sagt, ich liebe den anderen, ich möchte nicht, dass er verloren geht, wenn wir das tun, dann erfüllen wir unseren Auftrag nicht. Das, was uns Gott gesagt hat. Und unser zweiter Punkt war ja, wir brauchen Menschen nicht zu fürchten. Wir müssen uns also jetzt nicht die Frage stellen, wie reagiert der andere darauf? Die Frage ist, wie reagiert Gott darauf? Wenn es jemanden gibt, der zu fürchten ist, dann ist es Gott alleine. Denn ihm gebührt alle Ehre, von jetzt an und in Ewigkeit. Das ist natürlich alles leicht gesagt. Jakobus schreibt an einer Stelle, wir alle straucheln oft, wir verfehlen uns viel. Wir wissen natürlich, dass unsere Realität anders aussieht, dass wir oft scheitern, dass wir oft versagen. Aber deswegen brauchen wir das Wort Gottes. Deswegen brauchen wir immer wieder die Anleitung, die Korrektur, die gegenseitige Ermahnung und den Trost. Und deswegen brauchen wir diesen Abschnitt und deswegen können wir davon lernen. Gott helfe uns alle dabei. Amen.